Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mittwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mittwald.de/heise.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcast-Beauftragter bei golem.de und ich befinde mich heute in der Nähe von Wurzen in einem kleinen Ort. Das Wetter ist fantastisch, es ist erstmalig ein bisschen Sonne, kein Regen dieses Jahr, was im Brandenburgischen nicht so selbstverständlich ist. Ich habe eine schöne Fahrt über die Brandenburger Landstraßen hinter mir, ohne bedrängt zu werden, weil einfach niemand da war. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, wieso ich nicht bedrängt worden bin beim Autofahren. Und ich bin bei Christian Weiske. Und hallo Christian.
Hallo Martin.
Vielen Dank, dass du mich hier in deinem kleinen Büro unterm Dach empfängst. Ich möchte gerne die Geschichte erzählen, wie es dazu kam. Ich habe deinen Namen in einem YouTube-Video gehört, in dem es darum ging, dass die UJA wiederbelebt, könnte man so sagen, wird oder dass halt nach der Abschaltung jetzt doch wieder Möglichkeiten existieren, dieses alte Gerät, auf das wir gleich näher eingehen werden, wiederzubeleben. Und dein Name tauchte auf und ich das immer mache bei solchen Sachen inzwischen. Ich habe das sofort natürlich im Netz gesucht nach dir und habe dich auch gefunden, habe deine Seite gefunden. Und da standen deine Kontaktdaten und dass man dir eine Postkarte schreiben kann. Und ich dachte, okay, ist ja noch ein bisschen hin. Ich habe jetzt noch ein paar Reisen vor mir, aber eine Postkarte schreiben, das wird laufen. Ich war dann in den USA auf der CES mit meinem Kollegen und habe eine Postkarte gekauft und habe sie dir geschickt. Und auf der Seite stand, halt, es passte alles so schön zusammen, das Bild. Auf der Seite stand, du bist 75 Jahre alt, du hast die UJA gehackt und man kann ja eine Postkarte. Das war einfach, vor meinem geistigen Auge entstand ein Bild, bis wir unser Vorgespräch hatten und dieses Bild in Scherben zerfiel, weil du bist nicht 75, du bist sogar noch jünger als ich. Und warum stand da, du bist 75? Und warum freust du dich über Postkarten?
Ich bin 75 oder manchmal auch nicht, weil ich auf meiner Seite natürlich nicht mein echtes Alter oder Geburtsdatum angebe. Und immer, wenn du meine Seite neu lädst, wird ein neues Alter generiert, zwischen 3 und 99, glaube ich. Das ist Absicht und hat zu so mancher Verwirrung bisher geführt. Und ich freue mich über Postkarten, weil ich in den Anfängen meines Programmiertums meine Software gebaut habe, ein Birthday Reminder. Das war so 2001 rum. Da habe ich so C gelernt und habe quasi ein Programm gebraucht, das mich daran erinnert, weil wann Geburtstage sind, weil ich selber immer so vergesslich bin. Habe das veröffentlicht als Freeware und habe dann quasi gesagt, es kostet nichts, aber ich hätte gerne eine Postkarte, wenn ihr die Software gut findet. Und dann habe ich im Laufe der Jahre ein paar hundert Postkarten gekriegt aus allen Teilen der Welt, was schon ziemlich cool war.
Und eine von mir, ganz am Ende. Aber ich nehme an, dass inzwischen die Anzahl an Postkarten wegen deinem
Tool gegen null ist.
Ja. Naja, umso besser, dass ich das dann doch...
Das waren damals andere Zeiten.
Ja, da haben wir auch noch mehr Postkarten geschrieben. Und bevor wir zum eigentlichen Thema heute kommen, nur ganz kurz zu dir. Du hast schon gerade gesagt, du hast uns den angedeutet, du bist Entwickler und hast das auch studiert. Du hast Informatik studiert, richtig?
Genau, ich war in Leipzig und habe nach dem Abi 5 Jahre technische Informatik studiert, genau.
Und was machst du jetzt?
Ich bin Softwareentwickler. Ich bin in einer kleinen Internetagentur und wir bauen Websites für so kleinere, mittlere Unternehmen. Auch mal ein paar größere dabei und ich bin so für die Backend-Arbeit zuständig. Also dort, wo die Funktionalität herkommt. Für das hübsch Aussehen sind dann andere da.
Du sagst, du siehst trotzdem natürlich, die Zuhörerschaft kann es nicht sehen, du siehst trotzdem toll aus. Also mit dem hübsch Aussehen, das geht auch so. Es soll heute um die UJA gehen. Veröffentlicht am 25. Juni 2013. Das Letzte, was von der UJA noch übrig blieb, war der Store. Der wurde am 25. Juni 2019 dann schon abgeschaltet. Und das Ganze war eine über Kickstarter finanzierte Mini-Konsole mit einem Android-Betriebssystem, die für ziemlichen Wirbel damals sorgte. Man kann das auch auf golem.de nachlesen. Ich werde in den Shownotes Links, in die Shownotes noch Links packen zu ein paar News oder wenigstens einer aus der damaligen Zeit. Das Ding war mit über 8 Millionen Dollar eine der größten Erfolge auf der damals, obwohl so jung war Kickstarter damit gegangen. Ja, wahrscheinlich schon. Also jünger auf jeden Fall als jetzt auf dieser jüngeren Plattform. Ein ziemlich großer Erfolg. Und sie versprach, dass man mit einer winzigen, klitzekleinen Konsole, in der sich ein Mobilchip-System, System on a Chip befand, kleine Spiele auf dem Fernseher spielen kann, aber eigentlich die Konsole auch noch ein paar andere Vorteile haben sollte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Wann hast du von der Ouya gehört und wann hast du deine erste bekommen eigentlich?
Ich bin nach Kickstarter dazugekommen. Und ich war auf der Suche nach einer Spielekonsole, nach einer billigen Spielekonsole, die auf der ich Emulatoren quasi laufen lassen konnte, um Super Nintendo-Spiele zu spielen. Also ich hatte nie eine Spielekonsole und dann war ich irgendwie um die 30 und da dachte ich mir, jetzt könntest du das mal nachholen. Und da war die Ouya ein schönes System, weil es halt offen war. Die haben gesagt, hier ist das Android, wir machen hier nichts, wir schränken nichts ein, du kannst damit machen, was du willst. Jede Ouya ist quasi eine Entwicklerkonsole und dadurch gab es halt auch sehr viele Apps, die es bei den anderen Konsolen gar nicht so gab. Inklusive halt eine Reihe von Emulatoren. Und das war ja 2014 oder sowas. Und da das war mein Ziel, quasi Emulatoren da zu nutzen. Und das, dafür hat es auch sehr gut geklappt. Hat sich gelohnt dafür.
100 Euro damals oder 100 Dollar? Ich nehme mal an, das wird so um die 100 Euro. Steht kein
Ich glaube, ich habe 130 bezahlt.
Oder damals. So. Hm. Ja. Mit einem Controller. Also, wenn man sich die Spezifikation so anguckt, also da ist halt so ein einfacher Nvidia Tegra drin, der damals okay war. 1 GB RAM, 8 GB Flash-Speicher, den sie dann auf 16 noch ein bisschen hochgesetzt haben. Man konnte das erweitern durch... Konnte man dann eine...
Du kannst einfach USB-Sticks oder Festplatten per USB dranhängen.
Ja.
Das wird zwar dann ein bisschen langsam beim Booten, wenn man da irgendwie 30 GB an Spielen drauf hat, aber es geht.
Dann WLAN, Bluetooth, Ethernet als richtig verbauter Port. An sich... Also auch wenn man sich den Formfaktor anguckt, also das Ding ist so faustgroß, erstmal keine schlechte Idee. Und die Kampagne, die sie gefahren haben, war groß. Also gerade die Chefin von dem Unternehmen wurde nicht müde zu betonen, dass das Ding so ein bisschen auch die Zukunft sei und wirklich ein tolles Gerät und dass sie sich auch Mühe geben würden, die Qualität hochzuhalten. Und all das kam dann so ein bisschen... krachen zu einem Ende, als die ersten Ouyas ausgeliefert wurden. Hast du deine, als du sie ausgepackt hast, warst du ein bisschen enttäuscht?
Nein, überhaupt nicht. Also meine Anforderung war ja, all die Spiele zu spielen und das ging damit problemlos. Was es aber gab, und ich war halt ein bisschen spät dran, 2014. Am Anfang war die Firmware halt ziemlich grottig. Ich habe die alten Firmware noch da und ich habe sie auch ausprobiert und es war nicht schön zu spielen. Und das wurde dann aber im Laufe der Jahre besser. Also 2014 hat die Firmware dann einen Stand erreicht gehabt, wo man sagen konnte, 1A, also gibt überhaupt keine Probleme, da nutzt man gerne. Und die ist schnell, also im Vergleich zu anderen Spielkonsolen, die es in der Zeit gab, GameStick oder so, da macht das schon Spaß.
Naja, ich meinte eher den Controller.
Also, ach, der Controller?
Ja.
Der Controller, der ist quasi ein Fehl während der Entwicklung, weil die Originalkonsolen, die Entwicklerkonsolen, die waren aus transparentem Plastik und die Controller auch. Und dann haben sie sich für die Verkaufsversion dazu entschieden, ein Metallgehäuse um die Ouya zu machen, was natürlich für Bluetooth-Verbindungen extrem schlecht ist. Und das hat dann dazu geführt, dass die Controller dann halt übelst geleckt haben. Wenn man die Konsole auf die Seite gelegt hat, sodass quasi der Plastedeckel zu einem gezeigt hat, dann war der Leck weg. Aber ja, das war ein ziemliches Problem.
Also ich habe so einen Controller in der Hand, weil ich habe natürlich eine mitgebracht, weil einer der Punkte ist ja eben, dass man die jetzt auch hacken kann. Und meine Hoffnung ist, dass wir das heute mit unserer Golem.de-Konsole, wir haben das Ding offenbar damals auch gebackt. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe das nicht mitbekommen, weil das vor meiner Zeit war. Ich nehme an, dass wir die gebackt haben und deswegen bekommen haben mit einem zweiten Controller. Und es wäre natürlich schön, wenn wir eine gehackte Version hätten. Aber ich habe den Controller gerade in der Hand und ich muss mal sagen, ich habe den jetzt vorher nicht so oft in der Hand gehabt. Ganz so schlimm, wie ich dachte, ist er gar nicht. Also das Digitalpad ist auf jeden Fall eher unbrauchbar. Also das wabbelt so vor sich hin. Die Analogsticks sind okay, aber jetzt auch nicht fantastisch. Und naja, ja, also ich denke, es gibt schlimmere, aber es ist jetzt auch nicht der beste Controller. Also ich hatte nur gelesen, dass die Leute damals ziemlich enttäuscht waren. Und Christian packt gerade einen aus. Das ist ein transparenter Controller. Der ist auch viel leichter.
Das ist einer von den ursprünglichen Entwicklergeräten, die quasi an die Early Adopter rausgegeben wurden.
Das ist ja, das D-Pad an dem Ding ist auf jeden Fall viel, viel besser.
Ich finde den aber tatsächlich schlechter als wie dann die Retail-Variante.
Ja.
Und es gibt aber noch eine zweite Variante von den Controllern. Die haben dann bessere Sticks.
Bessere Analog-Sticks. Ja. Die sind hier nämlich ziemlich glitschig. Das ist bei den anderen so ein bisschen besser. Naja, gut. Also, das heißt, du warst eigentlich zufrieden mit dem Ding und es hat das gemacht, was du auch machen wolltest. Eigentlich sollte die Konsole dann halt natürlich auch noch mehr machen. Ne? Man konnte damit Fernsehen gucken oder also so diese Basic Media Center Funktion würde ich es jetzt mal.
Genau, da gab es ein XBMC beziehungsweise Kodi, wie es dann hieß, womit man Filme vom NAS oder sowas abspielen konnte oder halt auch streamen konnte.
Ja, aber die schlechten Bewertungen in der Spielepresse und auch das, dass die ersten, also die Leute, die das Ding bekommen haben, halt auch ziemlich enttäuscht waren und ihren Frust in den Foren Luft gemacht haben, haben dazu geführt, dass die Konsole dann, dass der Verkauf einfach einbrach. Also niemand mehr dieses Ding haben wollte. Und dann ist natürlich auch immer noch dazu zu bedenken, auch wenn es vorher so einen großen Hype gab, war das, was die Konsole gemacht hat, eigentlich was das selbst damals schon ein Smartphone auch konnte. Das Chipset war jetzt nicht so verschieden oder so.
Die Julie Uhrmann,
ja,
die,
das ist die CEO.
CEO von Ouya, die stand irgendwo bei einem Interview da und hat gesagt, diese Konsole ist überhaupt nicht besonders. Das ist ein total Standardding, das kriegt ihr überall anders auch. Das war, um zu betonen, dass das für Entwickler sehr einfach ist, aber das war halt jetzt nicht unbedingt zuträglich. Und es war ein Standardgerät, nicht besser als die Smartphones, aber es war halt optimiert für Fernseher. Und das war für mich schon ein schöner Punkt.
So, was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, also ursprünglich ist die Konsole an den Start gegangen. Das waren auch damals andere Zeiten. Mit einem Ziel von unter einer Million als Funding, sagen wir mal eine Million, machen wir es mal rund. Und innerhalb von 8 Stunden haben die damals dieses Ziel erreicht. Also ein Punkt dürfte auch gewesen sein, dass die Erwartungen, die dann plötzlich an dieses Gerät von so sehr vielen Leuten gestellt wurden, so gar nicht mehr erfüllbar waren. Und die Frau natürlich dann versucht hat, den Hype so ein bisschen oben zu halten, was am Ende dann jetzt auch nicht so gesund war. Aber vielleicht, dass das Ding halt einfach auch so ein bisschen ein Opfer seines eigenen Erfolges wurde, würde ich jetzt sagen. Also wenn man realistische Erwartungen dran gehabt hätte und so wie du es zum Beispiel gerade auch gesagt hast oder was deine, dann kommst du damit gut durch den Tag.
Ja.
Jetzt gab es also die Ouya und sie war einfach hackbar, sie war offen und hatte ihr Ökosystem durch Android schon so ein bisschen vordefiniert. Das heißt, man konnte Apps sehr leicht portieren darauf. Und das Ökosystem bestand aber eben nicht aus einem normalen Android mit einem Play Store, sondern die hatten einen eigenen Ouya Store. Ne?
Die hatten ihren komplett eigenen Store. Die haben auch ihre eigene Oberfläche, die halt für Heute ist der Big Picture Mode bei Steam für den Fernseher optimiert worden mit Controllersteuerung und hatten dann halt tatsächlich ihren eigenen Server dahinter, wo die Entwickler die Apps hochgeladen haben und der dann auch so optimiert war, dass man da gut mit dem Controller installieren, deinstallieren und browsen konnte. Und dann hatten sie auch ihr eigenes Bezahlsystem mit eingebaut, sodass das komplett unabhängig von Google jetzt war.
Und sie haben halt auch versucht, tatsächlich mit einer großen Kampagne die Devs an Bord zu holen. Also einfach Sachen für die Ouya zu portieren, beziehungsweise neue Spiele sogar auch exklusiv zu entwickeln. Und nicht nur die Devs hatten sie versucht, damit zu bekommen, sondern auch das Publikum, indem sie unter anderem so ein Ding hatten, wo sie gesagt haben, wenn du ein Spiel kaufst für die Ouya, dann kannst du es ausprobieren.
Ja, das war am Anfang, das erste Jahr, glaube ich, oder das erste halbe Jahr, die Voraussetzung, wenn man ein Spiel veröffentlichen wollte auf der Ouya, musste man das erste Level spielbar machen, ohne dass man das kauft. Das heißt, es war immer eine Art Shareware-Version. Man konnte es ausprobieren und wenn es einem gefallen hat, konnte man dann halt die Vollversion kaufen. Es gab anfangs keine Spiele, die man vorher kaufen musste, sondern man konnte alle ausprobieren. Und das war aus Benutzersicht fand ich das sehr gut, aber aus Firmensicht jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, weil die Umsätze im Store sind meines Wissens nach auch sehr, sehr klein geblieben. Also der Towerfall, was eins der beliebtesten Spiele auf der Ouya ist, was am meisten verkauft wurde, die hatten irgendwie 7000 Sales dann quasi auf dem Store. Was quasi sehr wenig ist. Da lohnt sich quasi nicht, da irgendwas hinzuportieren, wenn man nur so wenig verkauft.
Um dem entgegenzuwirken, hatten sie aber eine eigene Art Geldtopf, aus dem Entwicklungen finanziert werden sollten. Der hieß Free the Games Fund und man konnte halt wie so eine Art eigene Kickstarter-Kampagne aufsetzen für ein Spiel und dann wurde Geld hinzugegeben, also wurde es sozusagen querfinanziert durch diesen Topf von Ouya selber. Allerdings führte das dazu, dass einige Leute versucht haben, dieses System zu missbrauchen und das Geld einfach so genommen haben, die Spiele dann nicht wirklich entwickelt wurden. Und echte Entwickler haben das dann halt auch durchaus kritisiert. Aber trotzdem gab es, was hast du gesagt, wie viel exklusive Spiele gab es dann?
Exklusive Spiele? Es gab ein paar. Ich habe die mal zusammengetragen. Mhm. Es waren
zwei. Ja, eines heißt Amazing Frogs.
6, 8, 10, 12, 13.
13
Spiele. 13, die exklusiv waren und die mussten mussten ein halbes Jahr lang exklusiv bleiben. Dann hat man quasi das vom Free the Games Fund das bekommen, das Geld, glaube ich. Und danach wurden die aber meistens auf anderen Plattformen mit veröffentlicht. Also heutzutage gibt es quasi keine exklusiven Spiele mehr. Doch, vier Spiele gibt es, die nirgendwo anders veröffentlicht
wurden. So, und der Vollständigkeit halber lese ich die jetzt vor. Monocle Man, Polarity, Partners in Crime, Soul Fjord und Tomatoes vs. Onions. Ich frage mich, was das wohl für ein Spiel sein könnte. Na gut. Also, jetzt haben wir die Konsole so ein bisschen durchleuchtet. Wir haben die Spiele so ein bisschen durchleuchtet. Wir haben deinen Weg dahin durchleuchtet. Jetzt kommen wir schon gleich zum Ende. Und zwar der Ouya. Nach einem Jahr schon war klar, dass das Ganze so ein bisschen ein Fehlstart war. Und dann gab es so ein bisschen so eine Leidensphase, die sich bis 2019 zog. Und dann wurde der Store abgeschaltet und damit jegliche Möglichkeit, nicht nur Spiele zu kaufen, sondern auch die bereits gekauften Spiele herunterzuladen. Was dazu geführt hat, dass eine Community sich gebildet hat, die versucht hat, das Ganze zu konservieren. Wann bist du zu dieser Community dazu gestoßen? Was hast du da gemacht?
Erstmal wurde als es immer schlimmer wird und zu sehen war, dass es nichts mehr wird mit der Ouya, wurde die Software-Sparte von der Ouya 2015 an Razer verkauft, der Gaming-Hardware-Hersteller. Und die haben dann gesagt, also ein Jahr lassen wir die Server noch mindestens laufen, also bis 2016. Und das haben sie dann aber halt bis 2019 gemacht, wo sie dann mit 3 oder 4 Monaten Vorlaufzeit allen Benutzern und Entwicklern eine E-Mail geschickt haben hier. Pass auf, im Juni oder Juli 2019 schaltet man die Server ab und kümmert euch quasi. Und dann gab es genug Vorlaufzeit, damit dann halt tatsächlich die Community einspringen konnte und die ganzen Spiele und die ganzen Daten archivieren konnte. Und ich habe das für mich gemacht. Ich hatte die 2015 schon mal mir die API angeguckt, der Ouya, um mir da so einen Image-Store zu bauen. Also ich habe das durch meinen eigenen Server ersetzt quasi, wo ich einfach nur Bilder angucken konnte. Wie man Spiele braucht, konnte ich da Ordner, Bilderordner aufrufen und dann in den Vorschaubildern der Spiele waren quasi meine Fotos da drin. Das hatte ich einfach mal so aus Spaß gemacht und die API, die die Ouya da benutzt, mit dokumentiert, weil vielleicht braucht man es ja irgendwann. Und 2019 war dann tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo man es brauchte. Und da ich die ganzen URLs kannte, die der Server so hat, habe ich mir da ein Backup gemacht. Habe alle Spiele, die ich hatte, da runtergeladen. Das waren irgendwie ein paar 80 Gigabyte. Und das war es dann erstmal. Da hab ich dann gesehen, dass ich eine Community gewittet hatte, die das konservieren wollte und da Ersatz entwickeln wollte. Und da habe ich mir gedacht, okay, sollen sie machen. Ich habe quasi meinen Teil getan. Ich habe die API da dokumentiert. Damit können sie ja was anfangen. Und da habe ich dann mich erstmal nicht weiter gekümmert, bis dann im November 2019. Da habe ich mal geguckt, wie es steht. Und es stand jetzt nicht gut. Also was passiert ist, da hat eine irgendwie um die 10, 15 Leute, haben auch die API mit abgegrast und archiviert und vor allem die ganzen Spiele mal eine Liste gemacht, alle 1250 mit Entwicklernamen und URLs und vor allem auch die APKs runtergeladen und dann auch die Spieldateien, die man quasi nur gekriegt hat, wenn man die Spiele in der Vollversion gekauft hat, hatten die auch mit archiviert und haben sie halt dann ins Internetarchiv hochgeladen. Also die Archivierung war da, aber was jetzt den Server anging, Ersatzserver, dass man das wieder nutzen konnte, die Ouya, da war noch nichts da. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt es war genug Zeit, jetzt kümmerst du dich selber und habe da angefangen, mal einen Ersatzserver zu bauen und hatte nach einer Woche, konnte ich das erste Spiel quasi über meinen eigenen Store da runterladen, installieren und spielen. Und das war schon mal ziemlich cool. Und danach ging es quasi nur noch darum, das Ganze zu dynamisieren, die ganzen Spieledaten, also Excel-Tabellen in ein einheitliches Datenformat, in eine Datenbank zu packen, die ganzen Informationen über welche Releases gab es da, die alle zu verlinken, das alles quasi zusammenzusammeln in ein einheitliches Format, damit man das dann im Server nutzen kann. Das habe ich dann quasi zusammen mit jemandem aus der Community da, aus den Ouya Servers gemacht. Und da haben wir ein JSON-Format spezifiziert, wo die ganzen Daten drin sind, weil der andere, der wollte nämlich auch einen eigenen Server bauen, der ist Xerax, nennt er sich, der ist Administrator in einer Firma und der hat ein bisschen Python-Kenntnisse gehabt und hat gesagt, er versucht auch mal einen Server zu basteln. Und damit man die Daten nicht doppelt sammeln müssen und dann in jeweiligen spezifischen Datenbanken liegen, haben wir uns da halt auf ein einheitliches Datenformat geeinigt und was dann zentral aktualisiert werden konnte. Das hat auch mal nochmal irgendwie so 3 Wochen gedauert, bis das alles in Sack und Tüten war. Und dann musste die Server-Software nur noch so aktualisiert werden, dass man oder erweitert werden, dass diese Datenbank da im Hintergrund genommen wird, um dann die ganzen Seiten, die URLs zu generieren, die die OYA so erwartet von dem Server. Und auf einmal konnte man 1000 Spiele runterladen und wieder installieren.
Also der Stand vorher war also der, man konnte, weil das Ding ja relativ offen war, man hätte sich jetzt eine APK runterladen können und dann durch sogenanntes Sideloading diese APK auf der Konsole sowieso schon installieren können.
Genau.
Das ist natürlich ein bisschen anstrengend und wenn man jetzt gar keine Ahnung davon hat und es kommt, ist natürlich auch nicht die original UYA-Experience, weil man muss ja alles zu Fuß machen. Und was ihr gemacht habt, ist dann praktisch, die Server, die Software, die ihr gemacht habt, um die Server zu haben, war das praktisch für alle UYAs verfügbar oder habt ihr euch nur einfach jeweils einen Server aufgesetzt, wo ihr dann selbst drauf zugreifen konntet?
Na, initial für die Entwicklung schon nur für uns selber, aber das Ziel war schon, dann einen Server bereitzustellen für alle Leute, die eine UYA haben. Es kam dann in den Discord-Channel, in den Chat kam dann ein ehemaliger UYA-Entwickler und der gab uns dann noch einen Hinweis, wie man über eine einfache Textdatei, die man auf die OYA spielt, die Adresse vom Server ändern kann. Was natürlich sehr hilfreich ist, um das auf seinen eigenen Server umzubiegen. Als wir dann halt die Server hatten, konnte man sich dann quasi aussuchen, tue ich die eine Textdatei oder die andere Textdatei auf meine OYA, um dann halt einen von den beiden Servern zu nutzen.
Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mittwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mittwald.de/heise.
Jetzt ist es natürlich, also es klingt total, also selbst für mich, als jemanden, der von Entwicklung keinerlei Ahnung hat, klingt es für mich relativ simpel und nachvollziehbar. Also klar, es ist die Arbeit mit dem Server aufsetzen, aber dieses, dass man einfach der UYA sagt, ja, jetzt ziehst du dir halt deine Daten nicht mehr von da, sondern von da, das klingt relativ simpel. Allerdings ist ja das ganze Grundprinzip auch gewesen von dem Ding, dass es ein digitaler Shop ist. Mhm. Und damit einher geht ja dann auch, dass die Inhalte in irgendeiner Form geschützt werden müssen, weil sonst hätte man das ja vorher schon machen können und hätte einfach irgendwas, also hätte das, keine Ahnung, einfach irgendwie Kopien runterladen können oder jemand anders hätte sich als der UYA-Store ausgeben können und hätte dann das ganze Geld einsammeln können oder so. Gab es da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen und wie habt ihr die umgangen?
Die gab es tatsächlich. Das war auch dann für ein paar Monate ein Problem. Und da hatten sich auch vorher in dem OYA Sabers Channel einige Leute der Zähne ausgebissen, die, wenn man auf der OYA was gekauft hat, dann wurde quasi dem OYA Server Bescheid gesagt, hier, ich habe jetzt das gekauft. Und dann hat der Server der OYA einen Kaufbeleg geschickt. Und immer, wenn ein Spiel wieder gestartet wurde, hat das Spiel beim Server nachgefragt, hier, Spiel wird gerade gestartet, habe ich hier irgendwas gekauft? Und dann hat der OYA-Server mit dem Kaufbeleg geantwortet. Und weil die OYA-Entwickler damals schon mitgedacht haben und das ja auch als offenes System hatten, haben sie das Ganze dann auch ziemlich gut abgesichert. Man hat quasi jede OYA, wenn man sich da anmeldet, hat seinen eigenen Verschlüsselungs-Key, einen öffentlichen und einen privaten. Und der öffentliche wird halt an den OYA-Server geschickt. Dann hat jeder einzelne Entwickler auf der OYA, der da Spiele veröffentlicht, hat auch seinen eigenen öffentlichen und privaten Schlüssel. Und die Anfragen an den Server werden halt mit dem eigenen Schlüssel von der OYA verschlüsselt. Und die Antworten, die vom Server zurückkommen, die sind doppelt verschlüsselt, nämlich einmal an den Schlüssel der OYA und dann nochmal mit dem Schlüssel der Entwickler. Und das Erste, die Schlüsse der OJA hätten wir vielleicht irgendwie umgehen können, indem wir da immer einen festen Schlüssel generieren. Aber die Schlüsse der Entwickler, die waren halt hart in den einzelnen Spielen eingebaut. Und das war ein Problem, was quasi unlösbar war. Da konnte man nicht ran. Und dann gab es halt so Gedankenspiele, was man machen könnte. Ich habe da auch bei zwei Spielen, die habe ich halt dekompiliert, habe geguckt, wo ist denn hier die Prüfung auf den Kauf belegt und habe dann quasi in der Fehlerbehandlung, wo dann gesagt wird, nein, du hast das nicht gekauft, habe ich dann einfach quasi Code eingefügt, wo dann gesagt wurde, doch, ich habe es gekauft. Das hat quasi für zwei Spiele, hat das irgendwie 2 Tage gedauert, 2 Abende, die ich da investiert habe.
Weil du musst, da müssen wir kurz einhaken. Das heißt, du müsstest dann in jedem Spiel, man kann das machen, ne? Man kann den Code von jedem Spiel auseinandernehmen, das ist eine APK, das ist ein Format, das
ist gut dokumentiert,
genau, üblich ist, man kann es einfach auspacken, das Paketchen, und dann kriegt man halt den ganzen Kram. Aber da steht ja jetzt nicht, hier ist die Abfrage. Also da steht ja kein Ordner drin mit Abfrage für Sicherheit, oder?
Genau, das ist der Code in den Spielen, der ist meistens obfuscated, heißt das in Englisch. Das ist quasi, da werden lesbare Namen wie ist das Spiel gekauft, ersetzt durch A oder B. Und dann hat man halt sehr viele Code-Aufrufe, wo die Klasse A.B.B. die Methode C aufruft, ohne jetzt, dass man jetzt weiß, was da drin passiert. Und das ist halt sehr aufwendig, das dann rauszukriegen, was da eigentlich dahinter steckt. Das ist machbar mit viel Zeit, aber es ist nicht für 1200 Spiele machbar. Also war das schwierig zu tun. Und die OER-Entwickler hatten das auch sehr gut gemacht. Es gab da quasi keine zentrale Funktion, wo man gesagt hat, liebe OER, hol mir mal meine Kaufbelege für das Spiel, sondern das hat jedes Spiel in seinen eigenen Code reingemacht. Und so deshalb war das in jedem Spiel ein bisschen anders. Und man konnte jetzt nicht quasi nach einer festen Zeichenkette suchen, wo jetzt der Kaufbeleg abgerufen wird. Das war sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und als ich da drüber nachgedacht habe und überlegt habe, was man da machen kann, und mir auch den Code von mehreren Spielen angeguckt habe, was die da machen, da kam ich zum Schluss drauf, dass am Ende alle Spiele ja verschlüsseln und entschlüsseln müssen. Und weil der Code unter Android, das ist die APKs, das ist meistens in Java geschrieben, da wird halt dann auch eine Java-Systemfunktion genutzt zum Entschlüsseln. Und Systemfunktionen kann man bei Android dankenswerterweise ändern und überschreiben. Und das ist das, was ich zum Schluss auch gemacht habe. Das gibt es ein Framework, das nennt sich Xpost. Und Xpost hängt sich quasi ganz tief ins System rein und hat die Möglichkeit, dass man dann sagt, pass mal auf, wenn diese Systemfunktion aufgerufen wird, führt man nicht das Original aus, sondern benutzt mein eigenes. Und da habe ich mich an einem verregneten Sonntag mal hingesetzt und habe gelernt, wie man Xpost-Module schreibt. Und am Sonntagabend war es dann soweit, dass ich ein Modul hatte, was die Verschlüsselung einfach deaktiviert. Das heißt, wenn die Spiele das System gefragt haben, bitte verschlüssel mir das hier mal, dann hat mein Modul einfach gesagt, ja, ich verschlüssel nicht und gebe dir das so zurück. Und damit haben die Spiele die Anfragen Plaintext an den Server geschickt. Der Server brauchte die nicht weiter zu entschlüsseln und konnte die quasi sinnvoll beantworten. Und auch die Antworten mussten dadurch nicht mehr entschlüsselt werden, sondern konnten halt von der OJA, von den Spielen direkt so gelesen werden. Und dadurch war dann quasi die Verschlüsselung geknackt und der Server musste dann im nächsten Monat nur noch erweitert werden, dass der die richtigen Antworten auf Anfragen sendet. Weil jedes Spiel hatte dann sowas wie ein Produkt für Vollversion oder die ersten 10 Levels oder sowas. Und das war halt spielspezifisch. Und das musste man nur noch rauskriegen, was die Spiele da erwartet haben.
Also ich finde, dass die Idee, sozusagen das System damit zu beauftragen, die Sachen dann plötzlich im Klartext zu übermitteln, sehr, sehr clever. Deswegen muss ich ja nochmal nachfragen. Das ist ja aber auch, so wie du es beschrieben hast, jetzt kein so riesiges Geheimnis. Und so, wenn du sagst, du hast es an einem Nachmittag gemacht, also du bist da natürlich tausendmal besser drin als ich, aber ich sage jetzt mal, es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Leute, die das auch so könnten und die vielleicht sogar sowas auch benutzen. Das ist schon, ist ja auch schon ein ziemlicher Hammer, dass das so einfach geht. Aber das würde wahrscheinlich bei normalen Android-Systemen nicht so funktionieren, oder? Weil ich glaube, dass, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das nutzt einfach auch diese spezifische Sache aus, dass die UIA eben offen war, dass du so Root, also den Vollzugriff, auch so schon hattest. Ne? Also, weil wenn man jetzt mal weiterdenkt, ja, oh, mein Android-Telefon oder so, die Voraussetzung ist da so nicht gegeben. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Man braucht Root-Zugriff, um das Exposed-Framework da zu installieren. Und auf Standard-Android ist das immer weggesperrt. Also ich achte beim Kauf von Telefon darauf, dass es Telefone sind,
aus Gründen,
wo man eigene Firmware draufspielen kann, die man auch routen kann. Aber die meisten sind tatsächlich so eingeschränkt, dass man das nicht kann.
Ja, aus Gründen. Also ich meine, das eine ist halt, dass man dem Ganzen erzählen kann, okay, ihr habt das Spiel gekauft, aber da geht ja dann auch so ziemlich, also sicherheitstechnisch oder so ziemlich alles andere drüber. Oder könnte man wahrscheinlich.
Ja, aber zum Schluss ist es quasi das Gerät, was ich gekauft habe. Und damit möchte ich auch machen, was ich möchte.
Ich wollte dir in keinster Weise eine Abrede stellen, dass du das machen kannst. Ich habe jetzt nur für die allgemeine Masse an Menschen überlegt, wenn man jetzt so ein Telefon kauft und man sich überlegt, wenn das so einfach geht, ne, die Funktionen da auszuschalten, dann wollte ich nur sicher gehen, dass es also im Normalfall gar nicht so einfach ist. Wenn man das möchte und wenn man so ein Telefon sich gekauft hat, was einfacher zu routen ist, klar, dann kann man das natürlich alles machen. Ihr hattet also dann eine Software oder ihr hattet dann eine Version der UIA-Software, die all diese Sachen soweit konnte und die man dann einfach darauf spielen konnte. Und ihr hattet dann auch auf der anderen Seite schon einen Server, der das Ganze ausgespielt hat. Weil die eine Sache ist ja, okay, ich habe das Spiel gekauft, ich kann mir die Datei runterladen. Aber es gibt ja da noch mehr. Es gibt ja eine richtig so eine Ladenfront mit Videos und Bildern und Beschreibungstexten und allem. Das muss ja auch irgendwo da sein, um diese UIA-Erfahrung wieder erlebbar zu machen, oder?
Genau, der UIA-Store ist quasi das, was wir nachgebaut haben. Die UIA-Firmware, die Software, die auf der UIA läuft, die haben wir komplett unangetastet gelassen. Das ist auch was man nicht ändern kann, weil die Firmware-Updates sind signiert und man kann jetzt nicht einfach Updates da einspielen, die man selber angepasst hat. Das geht zwar manuell, aber es gibt da keinen Automatismus für. Also man könnte jetzt nicht den Leuten ein Firmware-Update anbieten, was jetzt automatisch auf den neuen Store umschaltet. Das geht leider nicht. Aber das Ziel war ja, die OIAs, so wie sie sind, ohne große Änderungen mit dem neuen Server verbinden zu können. Und das geht halt über eine einfache Textdatei. Und der Server liefert dann halt Antworten auf die Anfragen, die die OIA stellt. Und damit ist auch der ganze Store wieder zum Leben erwacht. Also ohne, dass wir jetzt was machen mussten, außer halt, dass der Server die richtigen Antworten liefern muss.
Wann war denn das soweit? Also seit wann kann man das denn machen? Die Textdatei raufspielen und...
Nur die erste Server-Version war quasi im Januar 2020 da. Und dass das DRM geknackt war, war dann irgendwie ein, zwei Monate später.
Das heißt, man kann das schon eine ganze Weile jetzt machen?
Das geht jetzt schon seit vier Jahren inzwischen.
Wie war denn so das Feedback? Wie fanden die Leute das? Alle 200.000, die UIA gekauft haben.
Im Channel selbst, auf dem OIA Servers Chat-Server, da sind halt nur die Leute drin, die sich dafür interessieren. Und die waren schon sehr, sehr angetan. Also wir haben inzwischen 2020 hatte ich 10.000 OIAs, die sich mit dem Server verbunden haben. Und um die 1000 oder 1500 OYAs, die quasi frisch aufgesetzt wurden. Das Problem ist nämlich, dass als die Server abgeschaltet wurden und man die OYA zurückgesetzt hat auf Werkseinstellungen, war die unbenutzbar. Am Anfang kommt halt so ein Setup-Screen, wo man dann halt Netzwerkeinrichtungen, WLAN-Passwort und sowas machen muss. Und danach versucht sich die OYA mit dem Server zu verbinden. Und wenn der Server nicht da ist, dann bleibt die halt hängen und das war's. Und erst mit dem neuen Server war es quasi möglich, diese OYAs, die zurückgesetzt wurden, da wieder in Betrieb zu nehmen. Und das waren halt im 2020 um die 1000 Geräte. Und auch in den weiteren Jahren sind das so 700, 800, die da quasi komplett frisch aufgesetzt werden und durch den Server wieder zum Leben erweckt werden. Also er wird ganz gut genutzt.
Also wie schätzt du den Aufwand ein, den du dafür betrieben hast? Und hat es sich deiner Meinung nach gelohnt? Also ich würde jetzt fast mal davon ausgehen, dass du der Meinung bist, dass es sich gelohnt hat. Aber was hat es dir gebracht sozusagen auch? Außer dass du jetzt mit deiner Uja wieder
benutzen kannst. Prinzipiell konnte ich jetzt quasi Spiele wieder spielen, die ich hätte nicht mehr spielen können. Mit den Kindern auf der Couch da irgendwie mal Towerfall oder Bomb Squad zu spielen, das macht schon viel Spaß. Das wäre halt sonst nicht mehr möglich gewesen. Und abgesehen davon hat man halt immer was gelernt. Also so ein DM zu knacken, das macht man ja auch nicht jeden Tag. Das ist was man wieder mal brauchen könnte. Oder was auch Spaß macht. Vor allem, wenn man sieht, wenn man vorher lange genug drüber nachgedacht hat, dann die eigentliche Umsetzung gar nicht mehr so lange dauert. Und es haben sich halt Freundschaften ergeben da über die Community. Und generell, Anerkennung ist da auch mit dabei.
Und führt das zu neuen Projekten? Und wenn ja, welche?
Razer hatte die OYA-Entwickler-Seite und die Software-Seite ja aufgekauft, weil sie ihre eigene Spielekonsole, die Razer Forge, damit bestücken wollten. Also das war 2015 oder 16, wo das veröffentlicht wurde. Das war halt um einiges besser von der Hardware her als die OYA. Aber Razer hatte halt Hardware, aber keine Software, keine Spiele. Und dann haben sie sich gedacht, okay, da kaufen wir halt OYA auf und da haben wir auch immer 1200 Spiele für uns verfügbar. Und da bin ich gerade mit dabei, die Forge wieder zu beleben. Die hat ähnliche Probleme wie die OYA, dass wenn die zurückgesetzt ist auf Werkseinstellungen, kann man die halt nicht mehr benutzen, weil die Server nicht mehr existieren und weil die Firmware ein altes Android ist, was mit aktuellen Google-Servern nicht mehr zusammenspielt. Und da bin ich halt auch gerade dabei oder habe schon eine eigene Firma gebastelt, die dann, wo man zumindest wieder sich anmelden kann und die Spiele auf der Forge sich angucken kann. Abgesehen davon gibt es noch einen Gamestick von PlayStation, der kam zur selben Zeit raus wie die OYA, hatte aber viel weniger Unterstützung und war so ein kleiner HDMI-Stick, wie man ihn hinten an den Fernseher ansteckt und dann auch einen Controller mit dazu. Und diese Konsole hatte quasi keine Unterstützer. Also keine Leute, die sich dafür interessiert haben, dass die Server abgeschaltet wurden. Was aber auch damit zu tun hatte, dass die Entwickler quasi nicht gesagt haben, pass auf, wir schalten in einem halben Jahr den Server ab, sondern der war dann irgendwann einfach mal tot. Und da bin ich dabei, die über eBay Gamesticks zu kaufen, die mal in Benutzung war, um dann da Spiele zu retten.
Da können wir gleich den Aufruf starten. Wer hat Zuhörerschaft? wenn ihr einen Gamestick übrig habt. Und ja, wir haben bei Golem bereits in der Müllhalde gewühlt. Wir hatten einen, ganz offensichtlich, denn wir haben was drüber geschrieben, aber er ist nicht mehr auffindbar. Wir hatten zwischendurch aber auch einen Umzug, wo wir solche Sachen gnadenlos entsorgt haben, weil wir keinen Keller mehr inzwischen haben, der sich vorher so schön als Müllhalde geeignet hat. Und jetzt, ja, ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Vielleicht findet sich ja jemand, der oder die einen Gamestick übrig hat und ihn gerne schicken möchte an Christian Weiske. Links zur Webseite und alles und zum Kontakt aufnehmen, das machen wir natürlich in die Shownotes. Ein Aspekt ist mir gerade noch eingefallen. Jetzt, ihr habt die 1200 Spiele, diese Shopfront, Storefront, dieses ganze Ding wieder nachgebaut, man kann die Spiele runterladen. Legal ist das ja aber nicht. Und ihr habt auf der Seite auch, oder du hast auf der Seite auch extra noch so eine Notiz stehen. Also wenn jemand von den Devs, also die Spiele sind überall sonst verfügbar, man kann sie da auch kaufen. Kaufen kann man sie eh nicht mehr für die UIA zum Beispiel. Aber wenn jemand möchte, dass das Spiel, dass dein Spiel da irgendwie runtergenommen wird, dann kann man dich anschreiben. Das ist auch schon passiert, ja?
Genau. Als ich das DRM geknackt habe, habe ich halt tatsächlich überlegt, mache ich das? Veröffentliche ich das? Wenn ich es veröffentliche, veröffentliche ich das unter meinem Namen?
Weil mit halt, deinem richtigen Alter?
Weil da halt schon die ganze rechtliche Grauzone mit dabei ist. Die offiziellen Server sind abgeschaltet. Es gibt niemanden mehr quasi, der dafür was herstellt. Man kann nichts mehr kaufen. Die Spiele, die man bisher früher gekauft hatte, die sind dann halt einfach in Demo-Modus zurückgefallen. Also Leute haben tatsächlich dann ihr eingesetztes Geld verloren gehabt, weil sie die Spiele nicht mehr nutzen konnten. Aber es ist halt tatsächlich eine Grauzone, weil jetzt die Software, die man damals kaufen musste, einfach kostenlos verfügbar ist. Und da habe ich damals auf meinem Blogpost mit drunter geschrieben, also wer von den Spieleentwicklern das nicht möchte, dass man seine Spiele einfach auf den wenigen verbliebenen OYAs jetzt noch nutzen kann oder frei nutzen kann, der soll mich anschreiben. Und da hat sich dann tatsächlich einer gemeldet und hat gemeint, meine Spiele sind auf anderen Plattformen aktuell noch zu kaufen und deshalb möchte ich nicht, dass es auf der OYA verfügbar ist. Und dann habe ich die Daten dazu halt auch entfernt.
Für alle anderen gibt es einfach, kann man einfach seine eigene UIA mit dieser Textdatei bestücken und kann dann darauf zugreifen und wieder damit spielen oder sich selber eine, ich habe gar nicht geguckt im Vorhinein, was so ein Ding gerade auf dem Gebrauchtmarkt kostet, aber es kann nicht allzu viel sein, nehme ich an. Kann man das ausprobieren? Hast du einen Favoriten? Du hast vorhin schon ein paar so genannt. Sagst du irgendwie, oh, das ist ein Ding, das sollte man mal auf der UIA. Oder ich meine, ich glaube nicht daran, dass man sich eine UIA anschaffen sollte für eines von diesen Spielen. Aber wenn man es doch machen sollte, welches wäre es am ehesten, deiner
Meinung nach? Na, die UIA war ja als Couch-Konsole gedacht für Multiplayer. Und sie selber unterstützt ja auch 4 Controller. Und die Multiplayer-Spiele sind schon die coolsten. Also da ist auf jeden Fall Towerfall zu empfehlen. Bomb Squad. Wenn man die OYA eingerichtet hat, dann kommt auch tatsächlich im Store dann so eine Gruppierung, eine Gruppe C. Weiskes Picks, wo ich alle die aufgelistet habe, die ich für schön finde. So Many Me ist ein total cooles Spiel, Einzelspielerspiel. Blue Kid von einem deutschen Entwickler ist auch sehr zu empfehlen. Und es sind noch einige andere, die da zu finden sind. Jede Kategorie auf dem Server hat auch so eine Liste mit die am besten bewertetsten Spiele. Und die lohnt sich eigentlich alle.
Okay. Es ist hier auch ein Klassiker dabei wie Combat. Also ich meine, damit kann man nicht so viel falsch machen. Das ist schon alleine die Sache wert. Ich hoffe, dass wir unsere jetzt hier noch präparieren können. Alles zur UIA würdet ihr auf golem.de lesen, wenn wir darüber noch was schreiben würden, was wir mit Sicherheit nicht tun. Aber wenn es neue klitzekleine Spielkonsolen gibt, die entweder erfolgreich sind oder scheitern, liest man darüber natürlich auf golem.de. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank, Christian Weiske, für die nette für die Einladung, dass ich hier sein durfte und dass du uns das alles erzählt hast. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank. Mach's gut.